Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde hier in Adelberg, liebe Geschwister und Freunde in Aalen und auch im Online-Meeting, ich möchte euch heute Morgen ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn. Ja, in dieser Woche, am kommenden Donnerstag, da haben wir ja wieder einen christlichen Feiertag, nämlich Christi Himmelfahrt. Und es ist ja oft so, dass wir Christen oftmals fokussiert sind auf das, was der Herr Jesus getan hat, sein Leben, sein Dienst auf dieser Erde, sein Tod am Kreuz von Golgatha, seine Auferstehung und dann den Blick wenden auf das, was in der Zukunft geschehen wird, die Entrückung, sein Kommen in Macht und Herrlichkeit. Aber was manchmal so ein bisschen unter den Tisch fällt, ist das Bewusstsein für die Bedeutung seiner Himmelfahrt. Was bedeutet es für den Herrn Jesus selber, dass er in den Himmel aufgefahren ist? Was bedeutet es für uns? Welches Werk, welchen Dienst tut er jetzt? Zum Beispiel auch heute Morgen. Und dass dieses Thema ja ein Stück weit keine so große Rolle spielt, das zeigt sich auch uns, wenn man den Blick über den christlichen Büchermarkt, der ist ja immer so ein gutes Abbild von dem, was so die Gläubigen, was so die Menschen in der Christenheit beschäftigt. Und es ist doch interessant, es gibt, zumindest wäre es mir nicht bekannt, im deutschsprachigen Raum kein einziges Buch, das sich mit dem Thema der Himmelfahrt oder mit dem Dienst des Herrn Jesus, den er jetzt im Himmel ausübt, beschäftigt. Und selbst im englischen Sprachraum sind es aktuell wahrscheinlich weniger als 10 Bücher, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und wenn wir uns jetzt auch noch dazu vorstellen, wir würden eine Umfrage oder hätten gestern eine Umfrage gemacht in Aalen auf dem Marktplatz oder in Schondorf auf dem Marktplatz und wir hätten die Leute gefragt, was ist die Bedeutung von Weihnachten, was ist die Bedeutung von Himmelfahrt, was ist die Bedeutung von Ostern. Weihnachten hätten die Menschen wahrscheinlich noch irgendwie zusammengebracht, ja, das hat was mit der Geburt von Jesus zu tun. Ostern, schon mal was gehört mit der Auferstehung, aber Himmelfahrt. Und die Welt hat sich ja diesen Tag entledigt, indem sie letztendlich Christi Himmelfahrt abgeschafft hat und einfach den Vatertag draus gemacht hat. Und so möchte ich mich mit euch heute mit einem ganz besonderen Aspekt beschäftigen, der mit der Himmelfahrt des Herrn Jesus zu tun hat. Vorher aber noch auch ein Zitat von einem Autor, der ein Buch geschrieben hat über die Himmelfahrt Jesu, Derek Prime. Er hat Folgendes gesagt: Ich habe festgestellt, dass die Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus und sein fortwährender Dienst unter den am meisten vernachlässigten Aspekten seines Dienstes und seines Werkes sind. Jede Vernachlässigung dieser Wahrheiten ist aber schädlich für die geistliche Gesundheit und Haltung der Gemeinde. Und wir können ja auch einmal selber uns fragen, ja, welche Bedeutung oder was verbinden wir mit der Himmelfahrt des Herrn Jesus? Und wie gesagt, ich möchte mich mit einem ganz besonderen Aspekt beschäftigen, der damit verbunden ist, und zwar mit dem Sitzen des Herrn Jesus zur Rechten Gottes. Und dazu möchte ich uns zu Beginn 2 Stellen lesen. Als erstes wollen wir gemeinsam aufschlagen, Epheserbrief, Kapitel 1. Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 19. Und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte, und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Ördern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der gewandt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen. Und die zweite Stelle finden wir im Markus-Evangelium, Markus Kapitel 16, Der vorletzte Vers des Markus-Evangeliums, Markus Kapitel 16, Vers 19. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes. Und wenn ihr jetzt einmal diese beiden Stellen miteinander vergleicht, fällt euch da etwas auf? Es gibt hier einen ganz gravierenden Unterschied. Und zwar in Epheser Kapitel 1 heißt es, er, das heißt Gott, hat den Herrn Jesus zu seiner Rechten gesetzt. Während in Markus 16, Vers 19 heißt es, dass der Herr Jesus sich selber gesetzt hat. Das heißt, in Epheserbrief Kapitel 1 ist Gott der Handelnde. Er setzt den Herrn Jesus auf diesen Platz. Während in Markus Kapitel 16, Vers 19 ist der Handelnde der Herr Jesus. Er selber in seiner eigenen Kraft, in seiner eigenen Autorität hat sich auf diesen Platz gesetzt. Und wenn wir uns mit dem Thema des Sitzen zu Rechten Gottes beschäftigen, dann finden wir oder können wir viele Bibelstellen einen von diesen beiden Tatsachen zuordnen. Dass der Jesus an diesen Platz gesetzt wurde oder dass sich der Herr Jesus selber an diesen Platz gesetzt hat. Zunächst einmal, was bedeutet zu Rechten? Der Platz zu Rechten, das ist der Ehrenplatz. Das ist der Platz, wenn man jemanden in besonderer Weise ehren und vor anderen auszeichnen wollte. Wir haben zum Beispiel ein Beispiel in 1. Könige, Kapitel 2, Vers 19. Da setzt Salomo seine Mutter zu seiner Rechten, um damit seiner Mutter seine Ehrerbietung, seinen Respekt zu erweisen und letztendlich seine Mutter auch damit auszuweisen. Oder im Psalm 45, Vers 10, diesem Königspsalm, wo zuerst der König beschrieben wird und dann die Braut, bekommt die Braut den Platz zu Rechten des Königs. Die Braut hat den Platz zu Rechten des Bräutigams. Um damit anzuzeigen, dass der Bräutigam sie ehrt, dass der Bräutigam sie in besonderer Weise auszeichnet. Und wenn es jetzt heißt, dass der Herr Jesus von Gott gesetzt wurde, dann bedeutet es, dass der Herr Jesus, dass Gott, der Vater, den Herrn Jesus verherrlicht hat. Dass er ihm Ehre gegeben hat, dass er ihn auszeichnet vor dem ganzen Universum, indem er ihn auf diesen Platz der besonderen Ehre, der besonderen Auszeichnung setzt. Wenn der Herr Jesus sich selber an diesen Platz setzt, wie zum Beispiel Markus 16, Vers 19, dann tut er es aufgrund seiner eigenen Würde, aufgrund seiner eigenen Vollkommenheit. Dann tut er es, weil er ein Recht, weil er einen Anspruch auf diesen Platz hat. Weil der Herr Jesus einen Anspruch darauf hat, Ehre zu empfangen, Ehre zu bekommen. Weil der Herr Jesus einen Anspruch darauf hat, vor dem ganzen Universum ausgezeichnet zu werden und zu sein. Das einmal als etwas Grundsätzliches. Jetzt ist dieses Thema des Sitzen zu Rechten Gottes natürlich viel zu umfassend, um das in der Predigt abhandeln zu können, weil es viel zu viele Stellen im Alten, auch im Neuen Testament gibt. Und deswegen möchte ich einen Aspekt herausgreifen. Und zwar gibt es interessanterweise im Hebräerbrief 4 Stellen, wo davon die Rede ist, dass der Herr Jesus zu Rechten Gottes sitzt. Und diese 4 Stellen, die wollen wir uns miteinander anschauen. Wir wollen als erstes aufschlagen Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Da ist vom Herrn Jesus die Rede und da heißt es, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät in der Höhe. Dann die zweite Stelle ist in Hebräerbrief Kapitel 8, Vers 1. Hebräerbrief Kapitel 8, Vers 1. Die Summe dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel. Ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte, die der Herr errichtet hat, nicht der Mensch. Dann die dritte Stelle finden wir in Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 12. Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 12, da lesen wir, er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer da gesetzt zu Rechten Gottes. Und die vierte und letzte Stelle ist in Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 2. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Und wer aufmerksam mitgelesen hat, dem ist wahrscheinlich eine Sache aufgefallen, die alle vier Stellen miteinander gemeinsam haben. Es wird in allen vier Stellen betont, dass der Herr Jesus sich gesetzt hat. Das heißt, wir haben hier im Hebräerbrief genau den gleichen Sachverhalt wie in Markus Kapitel 16, Vers 19. Der Herr ist der Handelnde, er setzt sich. Er wird nicht von Gott auf diesen Platz gesetzt, sondern in seiner eigenen Kraft, seiner eigenen Würde, Kraft seiner eigenen Autorität setzt er sich an diesen Platz. Und so zeigen uns diese vier Stellen Folgendes. Hebräer 1, Vers 3 zeigt uns, der Jesus hat das Recht auf diesen Platz aufgrund der Vollkommenheit seiner Person. Hebräer 8, Vers 1 zeigt uns, der Jesus hat das Recht, sich auf diesen Platz zu setzen aufgrund der Vollkommenheit seines Priestertums. Hebräer 10, Vers 12 zeigt uns, der Jesus hat das Recht, sich auf diesen Platz zu setzen aufgrund der Vollkommenheit seines Opfers. Und Hebräer 12, Vers 2 zeigt uns, der Herr Jesus hat das Recht, sich auf diesen Platz zu setzen, aufgrund der Vollkommenheit seines Weges, seines Lebens als Mensch hier auf dieser Erde. Das heißt, wir sehen an diesen vier Stellen vier Dinge. Wir sehen eine vollkommene Person, wir sehen ein vollkommenes Priestertum, wir sehen ein vollkommenes Opfer und wir sehen einen vollkommenen Wandel. Diese vier Dinge haben dem Herrn Jesus das Recht gegeben, sich auf diesen Platz der höchsten Ehre, auf diesen Platz der Auszeichnung sich zu setzen. Und wir wollen jetzt diese vier Stellen etwas genauer anschauen. Deswegen schlagen wir nochmal auf Hebräerbrief Kapitel 1. Und ich möchte lesen die Verse 1 bis 3. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, indem er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät in der Höhe. Der erste Abschnitt im Hebräerbrief, die Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 4, da geht es um das Reden Gottes in der Heilsgeschichte. Gott hat geredet. Gott hat sich den Menschen geoffenbart. Aber dieses Reden Gottes war nicht immer von gleichem Gewicht. Sondern der Schreiber des Hebräerbriefes möchte betonen, das Gewicht, die Überlegenheit, die Autorität der Botschaft, die ist von zwei Dingen abhängig. Nämlich einmal, wer redet Das ist in beiden Fällen Gott, aber auch vom Boten. Sprich, wer ist der Überbringer? Wer ist das Werkzeug, durch das Gott zu den Menschen redet? Und da zeigt uns der Schreiber des Hebräerbriefes auf, gibt es im Laufe der Heilsgeschichte, gab es Unterschiede. Gott hat nicht immer auf die gleiche Art und Weise und zum gleichen Zeitpunkt und durch die gleichen Boten oder durch den gleichen Boden geredet. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes sagt es, sagt dann die letzte Botschaft, sozusagen die Vollendung des Reden Gottes, der Abschluss des Reden Gottes, das geschah durch einen ganz besonderen Überbringer, durch ein ganz besonderes Werkzeug, nämlich Gott redete im Sohn. Ganz wichtig, die Schlachterübersetzung hat ihr übersetzt durch den Sohn, aber bitte schreibt darüber im Sohn, weil durch den Sohn, das trifft es nicht. Der Sohn war nicht einfach ein weiterer Prophet oder eine weitere Person, durch die Gott geredet hat, sondern es soll hier betont werden, es fehlt nämlich auch im Griechischen der bestimmte Artikel, es soll betont werden, der Charakter, die Natur dieser Person, die Gottes Bote war. Und der Charakter und die Natur dieser Person ist Sohn. Das heißt, Gott selbst hat in der Person des Sohnes gesprochen. Er hat durch eine Person gesprochen, die selbst Gott ist, die göttlicher Natur ist. Und das hebt diesen Sohn natürlich über alles, was im Alten Testament, im alten Bund an Werkzeugen, an Propheten Gottes da war, hebt den Sohn weit über das hinaus. Denn keiner von den Propheten, keiner von den Engeln oder keiner der Werkzeuge Gottes, kein David, kein Mose, niemand konnte sagen, dass er Sohn ist, dass er selber Gott in Person, Gott in seinem Wesen und in seinem Charakter ist. Und jetzt fährt der Hebräerbriefschreiber weiter fort und zeigt uns in den Versen 2 und 3 sieben Herrlichkeiten auf. Sieben Herrlichkeiten, die den Sohn kennzeichnen. Um dann fortzufahren, dass der Sohn ab Vers 4 besser ist als wie die Engel. Und dazu verwendet er ebenfalls wiederum sieben Punkte. Aber was uns jetzt beschäftigen soll, das sind vor allem diese sieben Herrlichkeiten des Sohnes in den Versen 2 und 3. Und das Erste, was uns gesagt wird, ist, der Sohn ist gesetzt worden zum Erben aller Dinge. Und dieser Ausdruck betont zwei Dinge. Erstens Würde, zweitens Herrschaft. Würde, weil er wurde von Gott selber als Erbe eingesetzt. Es ist der ewige Ratschluss Gottes, seinen Sohn zu seinem Erbe zu machen. Dem Sohn alles anzuvertrauen, dem Sohn alles in seine Hände zu legen. Und das steht zum Beispiel in völligem Widerspruch zu dem Handeln der Menschen. Der Herr Jesus erzählt in Markus 12 ein Gleichnis von den Weingärtnern. Was heißt es da in Vers 7 und Vers 8? Was sagen die Weingärtner? Da kommt der Erbe, lasst uns ihn töten und das Erbe wird unser sein. Und dann heißt es, sie nahmen ihn, töteten ihn und warfen den Erben zum Weinberg hinaus. Das war so, wie das Volk über den Herrn Jesus gedacht hat. Sie haben ihn verworfen, in ihren Augen war er verachtenswert. Der Vater bereits in der Ewigkeit ganz anders. Er setzt seinen Sohn zum Erben ein. Er sagt, meinem Sohn will ich alles in seine Hände legen. Dass er darüber herrscht, dass er des Eigentums darüber hat. Als Erbe ist er der Besitzer und der Verwalter aller Dinge. Die zweite Herrlichkeit, die angeführt wird, ist, dass er durch den Herrn Jesus, Gott hat durch den Herrn Jesus die Welten gemacht. Er ist der Erbe aller Dinge, weil er alles erschaffen hat. Der Sohn ist der Schöpfer. Oder so wie es in Sprüche 8 heißt, er ist der Werkmeister. Er ist der, der das Werk der Schöpfung aktiv ausgeführt hat. Und es liegt in diesem Ausdruck hier noch eine besondere Nuance drin. Es heißt ja nicht einfach, der die Welt gemacht hat, sondern die Welten. Mehrzahl. Weil hier steht auch nicht das normale Wort für das Universum, für den Kosmos, das Wort Kosmos, sondern hier steht eigentlich wörtlich übersetzt das Wort Zeitalter. Und das meint das ganze Universum von Zeit und Raum. Alles Geschaffene, alles Sichtbare, alles Unsichtbare. Aber auch die Zeiten, die Zeitalter, die Zeitabschnitte der Heilsgeschichte, in denen Gott seinen Ratschluss und seinen Plan entfaltet, hat der Herr Jesus geschaffen. Und er sorgt auch dafür, dass diese Ratschlüsse Gottes, dass diese Heilsabschnitte ihrem Ziel und ihrer Erfüllung entgegenstreben. Da steckt alles drin in diesem Begriff, dass er die Welten gemacht hat. Die dritte Herrlichkeit, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Und hier haben manche Bibelübersetzungen leider übersetzt mit, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Falls jemand von euch eine Bibelübersetzung hat, wo drin steht Abglanz, dann schreibt hier auch bitte drüber Ausstrahlung. Weil Ausstrahlung ist wesentlich mehr als wie Abglanz. Abglanz, das wäre zum Beispiel der Mond. Der Mond hat kein eigenes Licht, aber er spiegelt sozusagen das Licht der Sonne wider. Das ist Abglanz. Während die Sonne ist die Lichtquelle, die in sich Licht hat. Und das ist Ausstrahlung. Oder zum Beispiel Mose, als er Gott in seiner Herrlichkeit begegnet war, dann kam er ja wieder zum Volk und auf seinem Angesicht, das glänzte, spiegelte sich die Herrlichkeit wider. Mose hat aber in sich selber keine Herrlichkeit. Das wäre Abglanz. Das ist aber hier nicht gemeint, sondern hier ist gemeint, dass der Herr Jesus wirklich die Herrlichkeit Gottes in sich selber hat und diese aktiv ausstrahlt. Dieses Wort ausstrahlen könnte man auch übersetzen mit hinausleuchten. Es ist kein passives Widerspiegeln von etwas, sondern ein aktives Hinausstrahlen. Der dreieine Gott wird in Christus gesehen. Anhand von Christus sehen wir, wie und wer Gott ist. Gott wird durch Christus geoffenbart. Das ist ja genau das, was zum Beispiel auch Johannes 1, Vers 18 aussagt. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgetan. Oder in Johannes 14, Vers 9, da sagt der Herr Jesus zu Philippus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt, der Herr Jesus, er ist der vollkommene, sichtbare Ausdruck der Eigenschaften Gottes. Das Wort Herrlichkeit können wir ja so zusammenfassen, Herrlichkeit ist die Summe seiner göttlichen Vollkommenheit. Das heißt, wir sehen Gottes Liebe, Gottes Gnade, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Güte, all das, was Gott in Summe ist, sehen wir im Herrn Jesus. Er spiegelt das aktiv wider. Dann der nächste, die nächste Herrlichkeit ist, er ist der Abdruck seines Wesens. Und für das Wort Abdruck steht im Griechischen ein interessantes Wort, Charakter, wovon unser Wort Charakter herkommt. Und es meint eigentlich das Prägebild einer Münze oder eines Siegels. Damals haben ja die Menschen Siegel mit heißem Wachs gemacht. Und es gab einen Prägestempel. Und wenn man diesen Prägestempel dann in das heiße Wachs eingedrückt hat, dann hat, wenn das Wachs getrocknet ist, das Bild, das man da gesehen hat, exakt damit übereingestimmt mit dem Prägestempel. Das heißt, es spricht von vollkommener Repräsentation, von vollkommener Wiedergabe. Das, was Gott in sich selbst ist, ist der Herr Jesus. In aller Ehrfurcht gesagt, könnten wir Gott sozusagen in Wachs abbilden, dann wäre der Herr Jesus genau diese exakte Reproduktion. Und beide Begriffe, die Ausstrahlung und der Abdruck seines Wesens, setzen voraus, dass der Herr Jesus selbst Gott ist. Und dann ist interessant hier, die Elberfelder übersetzt wörtlich, was dann wieder in unserem Sprachempfinden hölzern klingt, dieses Partizip, der Abdruck seines Wesens seien. Und das soll ausdrücken, dass es sich um eine unumschränkte, zeitlose Existenz handelt. Das erinnert genau an das, was mit diesem Ausdruck ich bin. Ich bin, der ich bin, zum Ausdruck gebracht werden soll. Der Herr Jesus ist der, der von Ewigkeit her war und der auch in alle Ewigkeit sein wird. Ohne Anfang, ohne Ende. Das Alpha und das Omega. Die fünfte Herrlichkeit ist, dass er alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Der Herr Jesus ist nicht nur der Schöpfer des Universums, nicht nur derjenige, der alles geschaffen hat, sondern er ist auch derjenige, der das Universum erhält. Der es in seiner Existenz, in seinem Bestehen erhält. Dieses Wort tragen, da steckt drin aufrechterhalten, weitertragen, für das Funktionieren, das Weiterbestehen einer Sache zu sorgen. Das heißt, dass dieses Universum funktioniert, dass das Universum weiter besteht. Wir sagen so lapidar, das liegt an den Naturgesetzen. Aber die Naturgesetze funktionieren nur, weil sie der Herr Jesus aktiv am Laufen hält. Das Weiterbestehen des Universums ist ganz von ihm, von seinem Willen abhängig. Und er tut es durch sein allmächtiges Wort. Es ist also nicht so, das Universum, wie viele Menschen die Vorstellung haben, das Universum ist quasi wie eine Uhr, die wurde einmal aufgezogen und seitdem läuft sie. Und sie läuft und sie läuft und sie läuft. Ist ja überhaupt interessant, wie irrig der Mensch denkt, es ist alles durch Zufall entstanden und dann läuft alles durch Zufall einfach so weiter. Und das Universum, die Natur, die hat sozusagen sich selbst erhaltende Kräfte. Nein, es wird erhalten durch einen, der allmächtig ist. Es wird erhalten und es wird so lange erhalten, wie es der Wille dieses einen ist. Und dieses Tragen, Erhalten beinhaltet auch den Aspekt des Weitertragens. Da steckt auch seine Regierung drin. Da steckt auch drin, dass er dieses Universum zu seinem von Gott gesetzten Ziel, seiner Zweckbestimmung, seiner Absicht zuführt. Es läuft nicht einfach planlos, sinnlos, alles dahin, funktioniert halt wie eine Maschine ohne Sinn und Zweck. Sondern die Bibel zeigt uns ja ganz klar, die Geschichte läuft auf ein Ziel zu. Und deswegen gibt es Sinn. Und dieses Zulaufen auf dieses Ziel, dieses in Übereinstimmung scheint mit dem Zweck, es steckt auch in diesem Wort des Tragens drin, er trägt das Universum weiter. Er führt es seiner Bestimmung, er führt es dem von Gott gesetzten Ziel zu. Und dann kommt dieser interessante Ausdruck, dass er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Durch sich selbst. Das heißt, er war der Handelnde. Er war derjenige, der die Reinigung bewirkt. Es war nicht ein Mensch, es war nicht ein Engel, sondern er selbst, der Sohn Gottes. Er ist derjenige, der das Opfer darbringt, das zur Reinigung notwendig war. Und die Darbringung von den Opfern, das war der Priester. Das heißt, er selber ist der Priester, der dieses Opfer, das notwendig war, um Reinigung zu bewirken, der dieses Opfer darbrachte. Aber er ist gleichzeitig auch das Mittel, durch das die Reinigung bewirkt wurde. Er ist nicht nur Priester, sondern er ist gleichzeitig auch das Opfer. Er ist das Sühnemittel, durch das diese Reinigung bewirkt und vollzogen wurde. Reinigung im Hebräerbrief meint die Wegnahme der Sünde in ihrem verdammenden und Verderben bringenden Einfluss und Charakter. Dann ist es auch interessant, es heißt nicht, dass er die Reinigung von unseren Sünden vollbracht hat. Das wäre viel zu wenig. Der Schreiber des Hebräerbriefes möchte das viel umfassender ausdrücken. Der Hebräerbrief ist ja letztendlich nichts anderes als wie eine Auslegung von 3. Mose Kapitel 16 vom großen Versöhnungstag. Und beim großen Versöhnungstag sehen wir, dass Reinigung nicht nur die Sünden des Volkes betraf, sondern auch die Stiftshütte, das Heiligtum. Der Ort, wo angebetet wurde, musste ebenfalls gereinigt werden. Brandopferaltar, die ganzen Geräte, das heißt das Volk und alles das, was zur Anbetung verwendet wurde, musste gereinigt werden. Und beides zeigt uns auch der Hebräerbrief auf. Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 14, da spricht er von der Reinigung des Volkes Gottes. Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 23, aber auch die himmlischen Dinge mussten gereinigt werden. Und diese allumfassende Reinigung, das ist das, was hier ausgedrückt werden soll, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier ausdrücken möchte. Dass er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden, sowohl die Sünden seines Volkes als auch die Reinigung der himmlischen Dinge, das heißt alles, was in irgendeiner Form von Gott her gereinigt werden musste, das hat er bewirkt und vollbracht. Und dann haben wir hier nochmal etwas Wunderbares. Die Zeitform steht hier im Griechischen der Aroist und es meint eine vollendete, abgeschlossene Tatsache. Diese Reinigung, sie ist vollendet. Diese Reinigung, sie ist vollkommen. Diese Reinigung ist Tatsache. Sie muss nicht mehr wiederholt werden. Es kann ihr nichts hinzugefügt werden, sondern sie ist vollkommen. Sie entspricht vollkommen den Anforderungen Gottes. Und dann kommt eben der Punkt, dann hat er sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Das heißt, auf dieses vollendete Werk der Reinigung, auf dieses Werk folgend, jetzt in seiner eigenen Kraft, in der Kraft dessen, was er als Person ist, was er getan hat, Kraft seiner Würde, das gibt ihm jetzt das Recht, sich auf diesen Platz zu setzen. Er sitzt dort, weil er ist, der er ist, und weil er das getan hat, was er getan hat. Aber jetzt achtet auch hier darauf, wie der Heilige Geist, wie es im Heiligen Geist wieder wichtig ist, hier Nuancen zu betonen. Das heißt nicht einfach, er hat sich gesetzt zu Rechten Gottes. Das wäre genauso wahr. Aber der Geist drückt es viel feiner aus. Er sagt hier, zu Rechten der Majestät in der Höhe. Majestät, das betont Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit, Gottes Macht. Und es heißt auch nicht einfach, er hat sich gesetzt zu Rechten im Himmel, was ja auch wahr ist, sondern es wird extra betont in der Höhe. Und hier steht wörtlich eigentlich in höchster Höhe. Das heißt, er hat sich gesetzt an einen Platz, der die höchstmögliche, die größtmögliche Erhöhung, die größtmögliche Hoheit beschreibt. Und das soll nochmal die ganze Erhabenheit und auch die ganze Würde, die ganze Ehre, die mit diesem Platz verbunden ist, zum Ausdruck bringen. Und da hatte er das Recht, sich zu setzen aufgrund der Vollkommenheit seiner Person, aufgrund dessen, was er ist. Dann ist auch interessant, wenn wir diese Verse nochmal durchgehen. Gott redet dem Sohn. Er ist der vollkommene Prophet. Er ist gesetzt zum Erben aller Dinge Herrschaft. Er ist der König. Er hat durch sich selbst die Reinigung vollbracht. Er ist der Priester. Das heißt, alle drei großen Ämter, die den Gesalbten ausmachen, finden wir hier in seiner Person. Der Jesus, er ist der vollkommene Prophet, er ist der vollkommene König und er ist der vollkommene Priester. Die ersten zwei Herrlichkeiten zeigen uns Gottes Werk durch den Herrn Jesus. Die mittleren Vollkommenheiten zeigen uns seine Person, wer er ist. Und die letzten drei Vollkommenheiten zeigen uns sein Werk, das er selber getan hat. Und alle diese Dinge zusammen ergeben das Recht, dass er sich auf den allerhöchsten Platz, den es im ganzen Universum gibt, dass er das Recht hatte, sich dorthin zu setzen. Kommen wir mal zum zweiten Stelle, die Vollkommenheit seines Priestertums. Kapitel 8, lesen wir nochmal die Verse 1 und 2. Die Summe dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte, die der Herr errichtet hat, nicht der Mensch. Das Interessante ist, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier macht. Er zieht eine Summe. Ich hoffe, wir kennen das noch im Zeitalter von Handy und Computer. Aber der Hebräerbrief hat verschiedene Punkte dargelegt. Und er zählt die jetzt zusammen, macht sozusagen einen Strich drunter. Und jetzt zeigt er das Ergebnis auf. Und zwar ist es die Summe seiner Punkte, die er dargestellt hat, in Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 14 bis Kapitel 7, Vers 28. Das ist ein ganzer zusammenhängender Abschnitt, wo es um das Priestertum des Herrn Jesus geht. Und was wunderbar ist, dieser Abschnitt in Kapitel 4, Vers 14 und auch hier die Summe beginnt mit einem wunderschönen Ausdruck: Wir haben. Denkt darüber einmal nach und lasst diesen Ausdruck wirklich auf eurer Zunge, euren Herzen zergehen. Er sagt nicht nur, es gibt einen hohen Priester, sondern wir haben. Es ist Tatsache für uns. Und in Kapitel 4, Vers 14 bis zum Ende des Kapitel 4 beschreibt er den hohen Priester folgendermaßen. Wir haben einen hohen Priester voller Mitleid mit unseren Schwachheiten. Ganz wichtig, Schwachheiten sind nicht Sünden. Mit unseren Sünden hat der Herr nie Mitleid. Die richtet er. Sondern Schwachheiten meint die Begrenztheit unseres geschöpflichen Daseins. Warum hat er dieses Mitleid? Weil er alle Versuchungen des Menschseins durchlebt hat. Aber er hat alle Prüfungen, alle Versuchungen, die auf seinem Lebensweg als Mensch ihm entgegentreten sind, hat er bestanden. Versucht in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, jetzt können wir Gläubigen, wir, die als Volk Gottes hier auf dieser Erde unterwegs sind und die ebenfalls beständigen Prüfungen und Versuchungen ausgesetzt sind, jetzt können wir Gnade und Barmherzigkeit empfangen, wenn wir zutreten zu dem Thron Gottes. Weil uns vom Thron Gottes dieser Hohepriester das zukommen lässt, an Gnade und Barmherzigkeit, was wir brauchen, um den Weg hier auf dieser Erde bis zum Ende gehen zu können. Dann in Kapitel 5, in den ersten vier Versen, macht der Schreiber des Hebräerbriefes, nennt er vier allgemeine Bedingungen, vier Voraussetzungen, die ein Hohepriester erfüllen muss. Erstens, er muss ein Mensch sein. Zweitens, er muss Opfer für Gott darbringen. Drittens, er muss die Fähigkeit haben, Nachsicht zu haben. Und viertens, er muss von Gott berufen sein. Also niemand wird Hohepriester in der Schrift aus dem Grund, weil er sich selber so macht. Es würde sofort Gottes Gericht nach sich ziehen, sondern er muss von Gott berufen sein. Und jetzt geht er her und sagt, wie sieht es mit diesen vier Punkten, mit diesen vier Voraussetzungen beim Herrn Jesus aus? Und er fängt zuerst an mit seiner Berufung, Verse 5 und 6. Der Herr Jesus hat sich nicht selber zum Hohepriester gemacht, sondern er ist von Gott zum Hohepriester berufen worden. Beweis, Psalm 2, Psalm 110. Der Herr Jesus war Mensch. Es ist davon die Rede von den Tagen seines Fleisches. Und als der Herr Jesus gelitten hat, da war er voller Empfindungen. Da gab es Tränen, da gab es Schreien. All das, was einen Menschen kennzeichnet und auszeichnet. Also war der Herr Jesus Mensch. Zweite Teil von Vers 7 zeigt uns, der Herr Jesus hat Gott etwas dargebracht. Nämlich, er hat sich Gott völlig hingegeben. Er hat seine ganzen Empfindungen, seine Schreien, seine Tränen, hat er Gott hingegeben und sein Leben in den Tod gegeben. Dann wird in Vers 10 noch einmal betont, er wurde von Gott berufen, denn als der Herr Jesus vor das Angesicht Gottes trat, hat Gott ihn begrüßt als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Und das nennt jetzt das nächste Stichwort, das der Schreiber dann weiter ausführen möchte. Aber jetzt macht er zunächst Folgendes, und das ist immer wieder das, was ein Hebräerbrief kennzeichnet. Jetzt macht er einen Einschub. Er nennt jetzt das Stichwort, was er weiter ausführen möchte. Zuvor unterbricht er aber seine Abhandlung und schiebt jetzt die Verse 5 bis 11, ab Kapitel 5, Vers 11 bis Kapitel 6, Vers 14 ein. Eine Ermahnung, Warnung. Er warnt die Hebräer vor mangelndem Wachstum und von Abfall, dass sie zurückkehren in das Judentum, dass sie nicht mehr am Herrn Jesus festhalten. Gibt aber dann in den Versen 9 bis 14 gleichzeitig eine Ermutigung. Und das ist immer das, was ein guter Erzieher macht. Er ermahnt, er warnt und er ermutigt aber zugleich. Er ermutigt zu glauben, im Glauben auszuharren, um dann die Verheißung zu ererben. Und dann spricht er in Versen 13 bis 20 von Kapitel 6, was ist das Fundament, auf dem unsere Hoffnung ruht? Warum dürfen wir Hoffnung haben? Warum dürfen wir Gewissheit haben, dass jeder Gläubige das Ziel, die himmlische Herrlichkeit, erreichen wird? Und er nennt zwei Dinge. Erstens das Wort der Verheißung und zweitens, weil bereits jetzt schon ein Mensch im Himmel ist, nämlich der Herr Jesus ist bereits jetzt schon im Himmel. Es ist bereits ein Mensch jetzt schon am Ziel angekommen. Das erste, das Wort der Verheißung. Und das wäre eigentlich schon etwas Gewaltiges. Wir wissen ganz genau, wenn Gott etwas verheißt, dann erfüllt er das auch. Gott ist treu darin, seine Zusagen, seine Verheißungen zu erfüllen. Aber das hat Gott in dem Fall nicht gereicht. Sondern er wollte uns sozusagen eine doppelte Bestätigung geben. Erstens das Wort der Verheißung. Und dann hat Gott noch bei sich selber geschworen. Das heißt, Gott hat sich selber verbürgt, sich selber zu verpflichtet, dass das, was er verheißen hat, er auch auf alle Fälle erfüllen wird. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ein Eid ist das Ende allen Widerspruches. Wenn Gott in einen Eid für uns tritt, dann gibt es hier keinen Widerspruch mehr. Dann muss sich das absolut gewiss erfüllen. Und dann bringt das zweite Argument der Herr Jesus im Himmel. Und sagt, der Herr Jesus ist der Anker oder hat den Anker unserer Hoffnung bereits im Heiligtum, am Ziel in der Herrlichkeit Gottes befestigt. Und da verwendet er jetzt ein Bild aus der antiken Schifffahrt. Und zwar war es so, die antiken Häfen waren in der Regel so gebaut, dass die Häfen immer von einer Mauer, also eine Mauer zum Meer abgeschlossen haben und es einen ganz schmalen Durchgang nur gab. Das sollte verhindern, dass das Meer sozusagen Sand anspült und irgendwann der Hafen quasi nicht mehr benutzbar ist, weil er durch Sand und so weiter aufgefüllt ist. Und auch Schutz vor Stürmen, vor Wellen. Deswegen hatte jeder Hafen die Häfen in der Antike hatten immer quasi eine Mauer zum Meer hin, wo es sozusagen zum Meer abgeschlossen hat. Und es gab dann immer einen ganz kleinen Durchgang, um rauszufahren oder reinzufahren. Und wenn jetzt ein großes Schiff kam und in den Hafen hineingehen sollte, dann hat man folgende Technik angewandt. Man hat ein kleines Boot, hinausgefahren zu dem Schiff, zu dem großen Schiff, Frachtschiff, nehmen wir jetzt ein Frachtschiff, das noch auf dem Meer war. Und dieses kleine Schiff hat den Anker des Schiffes aufgenommen und hat den Anker in den Hafen hinein transportiert. Und dann hat man den Anker bereits im Hafen, also da, wo das Schiff hin soll, festgemacht. und hat dann das Schiff nachgezogen durch die enge Hafeneinfahrt hindurch. Und das ist genau das Bild, das hier die Bibel für den Herrn Jesus verwendet. Der Herr Jesus hat den Anker unserer Hoffnung bereits schon am Ziel festgemacht. Und er zieht jetzt sozusagen jeden Gläubigen nach, dass er sicher in den Hafen der Ewigkeit kommt. Es ist bereits jetzt schon ein Mensch am Ziel. Christus ist bereits am Ziel. Er ist der Vorläufer. Und er zieht alle die, die er erkauft und erlöst hat, zieht er nach. Und diese beiden Dinge geben uns die Gewissheit, dass jeder wahre Gläubige ans Ziel der himmlischen Herrlichkeit kommt. Und dann in Kapitel 10 greift der Hebräerbriefschreiber dann dieses Thema, das er unterbrochen hat, auch wieder auf, Melchisedek. Und er zeigt die Überlegenheit der Ordnung Melchisedeks gegenüber der alten Ordnung, wie wir sie im Gesetz haben. Vers 1 und 2, Melchisedek war König und Priester. Vers 3, Melchisedek war ohne Anfang und Ende. Wir lesen nichts von seiner Geburt und wir lesen nichts von seinem Tod. Und daraus schließt der Schreiber des Hebräerbriefes, dieser Melchisedek hat ein bleibendes Priestertum. Und dann in den Versen 4 bis 10 zeigt er auf, dieser Melchisedek war Abraham überlegen. Und damit auch den Nachkommen Abrahams, und ein Nachkomme Abrahams ist eben der Stamm Levi. Und das macht er deutlich am Beispiel des Gebens des Zehnten. Abraham hat ja Melchisedek den Zehnten gegeben. Und der Hebräerbriefschreiber zeigt uns jetzt, diese Handlung, dieses Geben des Zehntens zeigt in dreifacher Weise, dass Melchisedek Abraham und damit auch im Stamm Levi überlegen war. Dass Melchisedek Abraham und damit auch im Stamm Levi überlegen war. Erstens, Melchisedek hat den Zehnten empfangen. Derjenige, der den Zehnten empfängt, dem wird die Ehre gegeben. Dann Melchisedek hat Abraham gesegnet. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, derjenige, der segnet, ist größer als derjenige, der gesegnet wird. Weil Segen immer vom Höheren zum Niederen geht. Und das Dritte ist, Levi hat als Nachkomme Abrahams in der Person des Abrahams sozusagen Melchisedek den Zehnten gegeben. Dann macht er in den Versen 12 und 13 eine Anwendung auf den Herrn Jesus und er zeigt auf, ja, Jesus muss nach der Ordnung Melchisedeks Priester sein. Warum? Weil Jesus stammt aus dem Stamm Juda. Nach der alten Ordnung hätte der Herr Jesus gar nicht Priester sein können, denn der Priester musste aus dem Stamm Levis kommen. Das heißt, wie Melchisedek ist Jesus König und Priester. Aber es war beides nur möglich, wenn der Priester nach einer neuen Ordnung ist, weil es nach der alten nicht gegangen wäre. Dann genauso wie Melchisedek sein Priestertum unveränderlich war, ist der Herr Jesus Kraft eines unauflöslichen Lebens, hat er ein unveränderliches Priestertum. Argument wiederum Psalm 110. Warum war das notwendig? Weil die alte Ordnung hat nichts zur Vollendung gebracht. Das Priestertum Aarons, das Priestertum unter dem Gesetz, hat letztendlich keine vollkommene, vollendete Erlösung für die Menschen geschaffen. Nächster Punkt. Der Herr Jesus ist durch einen Eidschwur Priester geworden. Und denkt an Kapitel 6, was ein Eidschwur bedeutet. Das greift er genau hier auf. Und das Argument wiederum Psalm 110. Die Priester im Alten Testament, Levi, wurde nicht durch einen Eidschwur Hohepriester. Und dann die Schlussfolgerung, deswegen hat er Jesus ein bleibendes, ein unveränderliches Priestertum. Kapitel 7, Vers 23 bis 25. Und jetzt kommt die großartige Folge und Auswirkung für uns. Daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lebt, um sich für sie zu verwenden. Jetzt haben wir ein Priestertum, das genau das bewirkt und als Ergebnis hervorbringt, was ein Priestertum hervorbringen soll. Nämlich, dass es tatsächlich diejenigen errettet, die durch dieses Priestertum Gott nahen. Und er kann es tun, weil sein Priestertum ohne Unterbrechung ist. Weil sein Priestertum bedeutet, dass er sich beständig für uns verwendet. Er kann sich ohne Unterbrechung, ohne Schwachheit, ohne Sünde beständig für sein Volk, die Interessen und Bedürfnisse seines Volkes einsetzen, um sein Volk sicher ans Ziel zu bringen. Und das fasst er dann zusammen in den Versen 26 bis 28 von Kapitel 7. Die große Stärke des Priestertums des Herrn Jesus ist seine persönliche Heiligkeit und Vollkommenheit. Und das steht im Gegensatz zum Sündigen und zum Tod der Priester unter der alten Ordnung. Das Opfer, das der Herr Jesus als Priester vollbracht hat, ist ein in alle Ewigkeit vollkommenes und ausreichendes Opfer. Es steht im Gegensatz zu den sich täglich wiederholenden Opfern unter der alten Ordnung. Und es ist ein Priestertum, das auch überlegen ist in der Person des Priesters. Es ist nämlich ein Sohn, vollendet in Ewigkeit. So, und weil diese Punkte alle zutreffen, sagt der Hebräerbriefschreiber jetzt, die Summe von dem ist, dass der Herr Jesus sich aufgrund der Vollkommenheit seines Priestertums das Recht hat, sich zur Rechten Gottes zu setzen. Wobei, achtet einmal drauf, wir haben hier wieder eine Besonderheit drin. Das heißt hier, wir haben einen solchen Hohepriester, Hebräer 8, Vers 1, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät. Jetzt fügt der Geist Gottes hier noch den Begriff Thron ein. Und es weist darauf hin, Thron hat mit Macht zu tun, mit Regierung, mit Herrschaft zu tun. Das heißt, jetzt hat der Herr Jesus auch als Priester die ganze Macht, die ganze Herrschaft Gottes übertragen bekommen. Und wofür setzt er seine Macht ein? Damit die Erlösten ans Ziel kommen. Was ist das doch Wunderbares und Herrliches? Wir haben einen, der allmächtig ist. Einen, der die höchste Macht, die es gibt, übertragen bekommen hat. Und er setzt diese Macht für sein Volk ein, um sein Volk ans Ziel zu bringen. Und ganz kurz noch die letzten beiden Punkte. Kapitel 10, die Vollkommenheit seines Opfers. Verse 5 bis 9, sein Opfer ist vollkommen. Warum? Weil es beruht auf dem Entschluss seines Sohnes. Es war freiwillig, es war Hingabe und es geschah in völligem Gehorsam. Dann sein Opfer ist im Gegensatz zu den Opfern des Alten Testamentes, die in der alten Ordnung dargebracht wurden, ist sein Opfer wirksam. Durch diesen Willen, Hebräer 10, Vers 10, sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und weil dem so ist, hat er das Recht, sich zu setzen. Das Sitzen steht hier im Gegensatz zum Stehen der Priester im Alten Testament. Im Heiligtum, im Tempel gab es nie eine Sitzmöglichkeit. Dass die Priester Gott dienen, wurde immer beschrieben mit dem Ausdruck, sie standen vor Gott. Aber weil sie stehen, spricht es von beständigem Dienst. Die Opfer mussten dauernd wiederholt werden, weil sie letztendlich keine Wirksamkeit hatten. Aber hier ist jetzt einer, der hat ein einmaliges Opfer dargebracht. Er hat dieses Werk vollendet, Gottes Ansprüche sind vollkommen erfüllt worden. Es ist keine Notwendigkeit mehr für eine Wiederholung. Und dieses Opfer ist vollkommen wirksam. Und deswegen kann er sich setzen. Weil es in Bezug auf die Sünde nichts mehr zu tun gibt. Und deswegen hatte er das Recht, aufgrund der Vollkommenheit seines Opfers, sich zu Rechten Gottes zu setzen, wo die Priester in der alten Ordnung immer standen. Und das Letzte ist dann die Vollkommenheit seines Glaubensweges auf dieser Erde. In Hebräer 11, Vers 1 bis Kapitel 12, Vers 1 haben wir die Wolke von den Glaubenszeugen. Wir haben Beispiele von Männern und Frauen Gottes, die im Glauben gewandelt sind und die ausgeharrt haben. Und die sollen wir uns als Vorbild nehmen. Aber jetzt weist er noch einmal darauf hin, es gibt trotzdem einen, der jeden einzelnen dieser Zeugen, die in Hebräer 11 aufgeführt wird, bei weitem überragt. Und das ist Jesus. dieser Mensch in Niedrigkeit. Der ist nämlich der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Das konnte kein Abraham, kein Mose, keiner dieser großen Männer und Frauen Gottes, die in Hebräer 11 aufgeführt wurden, konnte keiner von ihnen sagen, ich bin der Anführer und der Vollender des Glaubens. Sondern es gibt einen, der vorangeht auf diesem Glaubensweg, das ist er. Und es gibt einen, der diesen Glaubensweg erfolgreich abgeschlossen hat, beendet hat, der bereits am Ziel des Weges ist. Und das sagt nämlich Hebräerbrief auch, 11 auch, diese Glaubenszeugen, sie sind noch nicht vollendet, weil sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Hebräer 11, Vers 40. Und dann wird betont, unter welchen Umständen hat er dann seinen Weg vollendet. Sein Weg war gekennzeichnet mit Schande. Sein Weg war gekennzeichnet mit Erdulden von Leiden, Höhepunkt des Kreuz. Und sein Weg war gekennzeichnet durch Widerspruch von den Sündern. Aber hier war einer, der hatte eine vollkommene Motivation. Er sah nicht auf die Umstände, sondern auf die vor ihm liegende Freude. Das, was nach den Leiden kommen sollte, nämlich die Herrlichkeit. Und das hat dazu geführt, dass er diesen Weg trotz aller Angriffe, trotz aller Schmach, trotz aller Leiden, ist er diesen Weg im Glauben bis ans Ende gegangen und ist jetzt im Ziel. Und deswegen hat er sich das Recht auf den höchsten Platz der Ehre und der Auszeichnung sich zu setzen, aufgrund seines vollkommenen Glaubensweges auf der Erde. Ich möchte schließen, wenn wir darüber nachdenken, dann sollte bei uns das Folgendes bewirken: Anbeten. Wenn wir über die Vollkommenheit seiner Person, seines Priestertums, seines Opfers und seines Wandels hier auf dieser Erde nachdenken, dann können wir doch nichts anderes, als wie diese Person, als wie unseren Herrn und Erlöser wirklich anzubeten. Wie unvergleichlich groß, wie herrlich ist er. Ihm allein gebührt doch alle Ehre. Und wenn wir uns damit beschäftigen, wer er ist und was er getan hat und wie herrlich dieses Werk, dieses Opfer ist, weckt es uns dann nicht auch immer wieder neu unsere Liebe zu ihm, unsere Zuneigungen zu ihm? Wollen wir uns diese Person nicht völlig hingeben? So wie der Hebräerbriefschreiber sagt, trotz aller Angriffe, aller Anfechtungen, aller Stolpersteine, die uns hier auf dem Weg begeben, lasst uns fortfahren. Lasst uns ein Leben in der Heiligung führen. Und wir dürfen immer eins wissen, wir haben unsere Zuflucht bei ihm. Bei ihm steht uns alle Hilfe zur Verfügung, die wir hier auf dieser Erde brauchen, die wir brauchen, um sicher ans Ziel zu kommen. Das ist unser Herr. Amen.